Willkommen zum Programm von Radio Prag an diesem Osterwochenende, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Silvia Schulteis. Wir beginnen diese Sendung mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse dieser Woche. Das Kontingent an tschechischen Soldaten im derzeit in Kuwait stationierten tschechoslowakischen Anti-ABC-Waffenbataillon wird ab dem 25. Mai verringert. Darüber informierte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík am Montag. Die Entwicklung der Situation im Persischen Golf ermögliche den Abzug von 251 Soldaten, die hier bereits fast ein Dreivierteljahr stationiert seien, so Tvrdík. Beide Kammern des tschechischen Parlaments haben am Dienstag den Kabinettsbeschluss gebilligt, nachdem das 7. Feldlazarett der tschechischen Armee in das irakische Basra entsandt werden soll. Regierungschef Wladimir Spidla bezeichnete die Entsendung als Aktion eines souveränen Staates. Sie sei weder Bestandteil der Antiterroroperation Enduring Freedom noch Bestandteil der britisch-amerikanischen Operation Freiheit für den Irak. Am Mittwoch haben die Staats- und Regierungschefs der EU und der 10 Beitrittskandidaten in Athen die EU-Beitrittsverträge unterzeichnet. Für die Tschechische Republik taten dies Präsident Václav Klaus, Premier Wladimir Spidla und Außenminister Cyril Svoboda. Spidla betonte dabei, dass der Beitrittsvertrag einen endgültigen Schlusspunkt hinter ein langes, ziemlich brutales und blutiges Kapitel der tschechischen Geschichte setze, in dem das tschechische Volk entmachtet war. Das tschechische Außenministerium hat am Mittwoch erneut scharf gegen die Verhaftungswelle auf Kuba und die Hinrichtung von drei kubanischen Trajektentführern protestiert. Auch Chefredakteure tschechischer und slowakischer Medien verfassten eine Protestnote. Etwa 100 Menschen protestierten vor der kubanischen Botschaft in Prag gegen das Vorgehen des Castro-Regimes. Am Donnerstag hat Tschechien mit der Entsendung eines Feldlazaretts in den Irak begonnen. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen insgesamt 270 Sanitäter mit umfangreichem Material nach Basra geflogen werden, sagte Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík. Teil der humanitären Aktion sei das Aufbereiten von Trinkwasser. Abschließend noch eine Meldung vom Sport. In der tschechischen Eishockey-Extraliga hat erstmals in der Geschichte Slavia Prag den Meistertitel errungen. In der entscheidenden 7. Begegnung der Finalserie schlugen die Prager das Team aus Pardubice mit 1:0. Soweit die Wochenschau.
Benesch-Dekrete, wer kennt noch nicht diese Wortverbindung, die zu bestimmten Zeiten beinahe in aller Munde ist, sei es vor den Wahlen oder zuletzt auch bei der jüngsten Abstimmung des Europaparlaments über die EU-Erweiterung, als eine Gruppe deutscher und österreichischer Parlamentarier gegen den EU-Beitritt Tschechiens abstimmte. Nach der tschechischen Parlamentswahl im Sommer 2002 hat Radio Prag dem Thema Benesch-Dekrete eine ganze Sendung gewidmet. Heute möchten wir sie Ihnen, liebe Freunde, noch einmal in Erinnerung rufen. Sie hören die Wiederholung der Schauplatzausgabe vom 28. Juli 2002 von und mit Paul Bonkam.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Wie gesagt, sind die Benesch-Dekrete wieder in aller Munde und erhitzen in Tschechien wie in Deutschland die Gemüter. Die Positionen sind so festgefahren, dass die Sachlichkeit der Diskussion oft auf der Strecke bleibt. Zu Beginn möchte ich daher kurz auf die Entstehungsgeschichte der Dekrete zurückblicken. Nach dem Münchner Abkommen im September 1938 begab sich der zurückgetretene Präsident Edvard Beneš unter Druck ins Exil. Fest entschlossen, von London aus die Geschicke des tschechoslowakischen Staates weiterzuführen, bemühte er sich daraufhin um internationale Anerkennung seiner Exilregierung. Um so gut wie möglich den Erfordernissen der bisherigen Verfassung gerecht zu werden, ernannte er diese Regierung und versuchte sie durch einige grundlegende Dekrete in bestmöglichen Einklang mit der Verfassung zu bringen. Mangels Parlament übertrug er durch Verfassungsdekret Nummer 2 aus dem Jahre 1940 dieser Regierung die Kompetenz, über die gesetzgeberische Tätigkeit des Präsidenten abzustimmen. Kurz darauf folgte die Anerkennung der Exilregierung durch die Alliierten. 1945 kehrte Beneš in die Tschechoslowakei zurück. Bis zum Zusammentritt der vorläufigen Nationalversammlung im Oktober desselben Jahres regierte er weiter durch Dekretalgesetzgebung. Insgesamt erließ er in der Zeit der Exilregierung 143 Dekrete, unter anderem 5 Vorschriften, auf deren Grundlage tschechoslowakischen Staatsbürgern deutscher und madjarischer Nationalität Eigentum und Staatsbürgerschaft entzogen wurden. Von Vertreibungen ist in den Dekreten allerdings an keiner Stelle die Rede. Bestandteil der tschechoslowakischen Rechtsordnung sind die Dekrete durch Verfassungsgesetz der provisorischen Nationalversammlung im Jahre 1946 geworden. Dadurch zu Gesetzen erhoben, wurden letzte Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Dekrete und deren Inhalts ausgeräumt. Welche rechtlichen und tatsächlichen Auswirkungen aber hätte etwa eine Annullierung dieser Vorschriften? Und was sind auf der anderen Seite die Folgen, wenn die Tschechische Republik die Dekrete beibehält? Auf Seiten Tschechiens wird befürchtet, eine Aufhebung der Dekrete, die die Grundlage für die Enteignungen von Personen deutscher Nationalität waren, würde eine Flut von Restitutionsforderungen mit sich bringen. Diese Angst machten sich auch tschechische Politiker im Wahlkampf zunutze. Besteht tatsächlich eine Gefahr für die tschechische Eigentumsordnung, wären die Dekrete nicht mehr in Kraft? Dazu befragte ich Professor Christian Tomuschat, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Humboldt-Universität in Berlin.
Es wird von niemandem hier, so meine ich, eine Abschaffung der Beneš-Dekrete mit Rückwirkung verlangt. Um was es geht, ist eine Abschaffung der Beneš-Dekrete mit Wirkung vom heutigen Tage an. Das heißt, die Eigentumsordnung wurde nicht umgestürzt. Niemand in der Tschechischen Republik müsste befürchten, dass er sein Eigentum verliert. Das ist auch nicht die Absicht derjenigen, die fordern, dass die Beneš-Dekrete aufgehoben werden. Man will nun nicht die gesamten mehr als 50 Jahre, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges vergangen sind, wieder aufrollen und einen Neubeginn setzen. Das sind Dinge, die haben sich konsolidiert und ich denke, niemand braucht sich irgendwelche Befürchtungen zu machen.
Zudem wurde 1991 ein Gesetz über die Restitution konfiszierten Eigentums erlassen. Ähnliche Regelungen wurden auch in anderen postkommunistischen Staaten, auch in Deutschland, getroffen. Das tschechische Gesetz regelt die Rückerstattung von Eigentum, das den Bürgern im Zuge der Konfiskationen durch den sozialistischen Staat entzogen wurde. Darin ist festgelegt, dass Eigentum, das vor der kommunistischen Machtübernahme am 25. Februar 1948 beschlagnahmt wurde, von der Rückgabe ausgeschlossen ist. Die Enteignungen der Sudetendeutschen haben sich jedoch vor 1948 abgespielt, so dass für sie eine Rückerstattung ausgeschlossen ist. Ähnlich ist im Übrigen die deutsche Regelung. Auch sie legt eine solche Zeitgrenze fest, nämlich das Gründungsjahr der DDR 1949. Die Gültigkeit der deutschen Regelung hat auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt. Die Richter bezeichneten Enteignungen vor 1949 zwar als unrecht und illegitim, im Interesse des Rechtsfriedens aber als gültig. Trotz dieser Sicherheiten gegen Ansprüche bestehen auf tschechischer Seite noch immer Bedenken. Dr. Jan Kuklík, Dozent am Lehrstuhl für Rechtsgeschichte an der Karls-Universität Prag, legte mir diese Zweifel dar.
Ich glaube, eine Abschaffung der Beneš-Dekrete würde von vielen Sudetendeutschen als Gelegenheit verstanden, Ansprüche auf Restitution geltend zu machen. Und man kann natürlich nie ausschließen, dass solche Klagen eingereicht würden. Dann stellt sich erst die Frage, wie wird über diese Klagen entschieden? Ich denke aber, allein die Tatsache, dass Klagen eingereicht werden, würde die tschechischen Eigentümer ehemaligen sudetendeutschen Eigentums nervös machen.
Auf tschechischer Seite beruft man sich darüber hinaus darauf, dass die Enteignungen nach dem Krieg durch völkerrechtliche Vereinbarungen über Reparationszahlungen Deutschlands an die durch den Krieg geschädigten Staaten abgedeckt sind. Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 einigten sich Roosevelt, Stalin und Churchill darauf, Deutschland zur Wiedergutmachung der zugefügten Leiden zu zwingen. Eine genauere Regelung traf der Vertrag über die Reparationen von Deutschland, über die Errichtung des alliierten Reparationsamtes und die Rückerstattung des Währungsgoldes, der im Dezember 1945 von 18 Staaten, unter anderem auch der Tschechoslowakei, in Paris unterzeichnet wurde. Den berechtigten Staaten wurde dadurch ermöglicht, deutsches Eigentum auf ihrem Gebiet als Reparationen einzuziehen. Das Eigentum der Sudetendeutschen, das nach 1945 in der Tschechoslowakei konfisziert wurde, wird als Teil dieser Reparationen angesehen. Allerdings bestehen Zweifel daran, ob die Konfiskationen noch von Reparationsansprüchen gedeckt sind, da die Tschechoslowakei nie entstandene Schäden und die daraus resultierende Höhe ihrer Ansprüche belegt hat. Dies lässt sich jedoch kaum mehr überprüfen und jeder Versuch, diese Positionen gegeneinander aufzurechnen, hätte zweifellos revisionistischen Charakter. Im Gegenzug war von deutscher, österreichischer und ungarischer Seite zu hören, ein Beitritt Tschechiens in die EU sei bei Beibehaltung der Dekrete nicht möglich, da diese diskriminierend und mit Europarecht nicht in Einklang zu bringen seien. Diese Frage spielt jedoch keine praktische Rolle, da die Vorschriften ohnehin nicht mehr zur Anwendung kommen können. Sie regeln einmalige Eingriffe, nach diesen Eingriffen bleiben sie zwar bestehen, ihre Wirkung ist aber erloschen. Darauf verweist auch Jan Kuklík.
Ich denke, das ist doch offensichtlich, dass diese Normen keine neuen Auswirkungen haben. Keine der deutschen Investitionen nach 1989 wurde beschlagnahmt. Niemanden wird wegen seiner deutschen Nationalität oder sonst aufgrund der Dekrete die tschechische Staatsangehörigkeit entzogen.
Schließlich wird von Verteidigern der Dekrete angemerkt, deren Abschaffung würde die Kontinuität des tschechoslowakischen Staates in Frage stellen, da die Dekretalgesetzgebung die Brücke zwischen der Tschechoslowakischen Republik von vor 1938 und der Republik nach Zusammentritt der provisorischen Nationalversammlung 1945 bilde. Was hat es jedoch mit dieser Kontinuität auf sich und was hat man sich darunter vorzustellen? Dazu noch einmal Jan Kuklík.
Diese Kontinuität sollte zur Zeit der deutschen Besetzung völkerrechtlich ausdrücken, dass der tschechoslowakische Staat als Subjekt des Völkerrechts nicht aufgehört hat zu existieren und dass er erneuert werden wird. Das Programm des Widerstandes war, den Staat, wenn möglich, in seinen Grenzen von vor 1938 wiederzuerrichten. Daher hat die Berufung auf die Kontinuität einen völkerrechtlichen Aspekt. Außerdem hat die Kontinuität einen innerstaatlichen Aspekt, nämlich die Wahrung der Verfassungsmäßigkeit, das heißt die Vereinbarkeit der Organisation der Exilregierung mit tschechoslowakischem Recht.
Dies alles zeigt, dass die Beneš-Dekrete ein weithin überschätztes Symbol sind, dass es nicht wert ist, die tschechisch-deutschen Beziehungen derart negativ zu beeinflussen oder gar die Integration Tschechiens in die Europäische Union zu behindern. Die EU-Osterweiterung ist eine Chance, die noch vor 15 Jahren in weiter Ferne lag und die nicht durch die Diskussion um das Symbol Beneš-Dekrete in Gefahr gebracht werden sollte. Soweit unsere Betrachtungen zu den heiß diskutierten Beneš-Dekreten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Paul Bornkamp.
Franz Kafka, der große Prager Dichter deutscher Sprache, ist in Prag allgegenwärtig. So findet man das bekannte Konterfei auf allen möglichen Souvenirs, von der Tasse bis zum T-Shirt, von der Kappe bis zur Anstecknadel. Dass man Kafka aber auch anders begegnen kann, das erzählt uns Alexander Schneller in einer kleinen Fantasie.
Es ist ein milder Frühlingstag. Ich schlendere über den Altstädter Ring Richtung Moldauufer. Schon gelange ich zu dem kleinen Platz an der Nordseite des Rings, der bis vor noch nicht allzu langer Zeit prosaisch u Radnice beim Rathaus hieß und heute poetisch den Namen des größten Prager Dichters deutscher Sprache trägt, Namjesti Franze Kafki, Franz Kafka Platz. Es erfüllt mich immer von neuem mit Freude, dass der Poeta Laureatus endlich in seiner Heimatstadt einen Ort gefunden hat, der würdig an ihn erinnert. So bleibe ich auch diesmal kurz stehen, gedenke des Jahrhundertdichters und lasse dabei meinen Blick schweifen vom Rathaus zur Nikolauskirche, vom Kafka-Geburtshaus mit der Gedenktafel zur Kaprowa, Karpfengasse. Da stutze ich, denn einige Schritte von mir entfernt erkenne ich eine Gestalt, von hinten gesehen einen ziemlich großen Mann mit schwarzem langem Mantel und einem schwarzen Krempenhut, die Schultern leicht angezogen, den Oberkörper etwas nach vorne gebeugt, die Arme nach hinten verschränkt, so geht er mit stachsigen, aber zügigen Schritten die Gasse hinunter. Ich könnte schwören, er ist's, wenn's nicht völlig unmöglich wäre. Da vorne geht Franz Kafka. Ich setze mich wieder in Bewegung, beschleunige unwillkürlich meinen Gang, wie wenn ich ihn einholen wollte. Und je näher ich komme, umso überzeugter bin ich. Er muss es sein, kein Zweifel. Jetzt bleibt er stehen und dreht sich um und scheint auf mich zu warten. Sein Mund lächelt leicht, seine schwarzen Augen und das scharf geschnittene Gesicht mir zugewandt, steht er da und erwartet mich offenbar tatsächlich. Ich allerdings habe meinen Schritt verlangsamt, denn ich bin verwirrt und weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Er aber macht jetzt einen Schritt seitwärts und nach vorne, breitet sogar die Arme aus, seine Augen strahlen, und wie ich mich zu einem allerdings sehr verlegenen Lächeln durchringe, da stöckelt eine ansehnliche junge Dame links an mir vorbei, geradewegs in seine Arme. Sie begrüßen einander innig, und da zieht sie hurtig ins Kentucky Fried Chicken Restaurant. Und wie eine zerplatzte Seifenblase ist aller Spuk zu Ende. Natürlich trug er keinen langen schwarzen Wintermantel, sondern eine sportliche Lederjacke, keinen Hut mit Krempe, sondern eine Baseballmütze, und natürlich waren seine Augen nicht schwarz und seine Gesichtszüge nicht scharf geschnitten. Was soll's, sage ich mir, und gehe langsam weiter, muss auch über mein Verhalten von eben lächeln. Trotzdem war es aufregend, wenigstens für ein paar Minuten daran zu glauben, dass da vorne Franz Kafka geht. Und irgendwie hoffe ich, dass er eines Tages doch auf mich zukommt, sich leicht verbeugt und lächelnd sagt, »Hell und sauber ist jetzt mein Prag, aber das mit dem Platz war doch nicht nötig.« Dabei verbeugt er sich mit einem fast entschuldigenden Achselzucken leicht, dreht sich um und entschwindet.
Gleich zwei Jubiläen werden in diesem Jahr im Zusammenhang mit dem weltbekannten tschechischen Schriftsteller Jaroslav Hašek begangen. Am 3. Januar sind 80 Jahre seit seinem Tode vergangen. Und am 30. April werden wir Hašeks 120. Geburtsjahr feiern. Aus diesem Anlass gilt auch der heutige Kultursalon, zu dem Sie Markéta Maurová und Katrin Sliva gleich begrüßen werden, gerade ihm. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.
Dass Jaroslav Hašek, Autor des weltberühmten Romans »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig« und unzähliger Erzählungen, Humoresken und Satiren war, ist eine bekannte Sache. Dass er als K&K-Soldat im Ersten Weltkrieg kämpfte, in die tschechische Legion in Russland eintrat und später in die Reihen der Roten Armee wechselte, ebenfalls. Auch die Tatsache, dass er als Bohème ein unstetes Leben führte und Stammgast in vielen Prager Lokalen war, wird kaum jemanden überraschen. Um nicht nur diese bekannten Fakten über Jaroslav Hašek zu wiederholen, sondern ihn etwas persönlicher vorzustellen, haben wir im Archiv des tschechischen Rundfunks gesucht. Auf einem Tonband fanden wir dort Erinnerungen von Klement Štěpánek. Er lernte Hašek nach dessen Umzug in den ostböhmischen Ort Lipnice persönlich kennen und war bei ihm als Schreiber angestellt. Hören Sie selbst, was er über sein Treffen mit Hašek zu berichten wusste.
Uvítán jsem byl velice kamarádsky a také paní Šura mě vlídně přijala. Musel jsem si hned sednout ke stolu.
Ich wurde sehr freundlich begrüßt und auch Frau Šura hat mich nett aufgenommen. Ich musste mich sofort an den Tisch setzen, Frau Šura holte von unten Tee und bevor sie zurückkam, tranken Hašek und ich je zwei Stängelgläser, garantiert natürlichen Slivovitz, auf unser gegenseitiges Wohl. Dann gingen wir direkt an die Sache. Hašek hat sich über seinen Verleger beschwert, der ihn quälte und immer wieder eine Fortsetzung von Schweig verlangte und über verschiedene Redaktionen, die ihn mit Bitten um Beiträge geradezu bombardierten. Um weiter arbeiten zu können, brauchte er dringend einen Helfer.
Herr Štěpánek lässt uns direkt ins Labor des Schriftstellers Einblick nehmen. Rationelle Arbeit mit Wörtern und Sätzen, Bearbeitung von früheren Notizen, Improvisation. Auch er war gespannt, wie die Arbeitsmethode Jaroslav Hašeks aussieht.
Ich war also der Schreiber Jaroslav Hašeks und es war eine interessante Stelle. Ich freute mich auf Schweig, war gespannt, auf welche Art und Weise Hašek arbeitete, ob er Notizen hatte, nach denen er die Geschichten zusammenführte. An jenem Tag habe ich das jedoch nicht erfahren. Den Schweig lassen wir heute noch schlafen und schreiben etwas Kürzeres, sagte Hašek zu meiner großen Enttäuschung. Hašek stand auf einmal auf, begann in dem Zimmer auf einer klitzekleinen Fläche auf- und abzuschreiten, legte seine Hände hinter den Rücken und sagte, »Also, fangen wir an. Schreiben Sie noch keine Überschrift und lassen Sie freien Platz dafür. Wir werden Sie erst niederschreiben, wenn das hier fertig ist, je nachdem, was daraus entsteht. Also nicht nur ich, sondern auch Haschek selbst wusste nicht, was es sein würde. Er war aber schon mittendrin. Er zündete sich eine Zigarette an und ich hatte viel damit zu tun, mit ihm Schritt zu halten.
Am darauffolgenden Tag ist es jedoch doch zum Schweig gekommen.
Am nächsten Tag haben wir gleich am Morgen begonnen und gleich mit dem Schweig. Haschek reichte mir ein Blatt zur Hälfte beschriebenen Papiers. Ich fragte ihn, wo er das übrige Manuskript habe, aber er lächelte nur und antwortete, der Verleger kann nicht abwarten. Er will das Manuskript von mir und so schicke ich ihm, was ich an einem Tag schreibe und behalte nur das letzte Blatt, um zu wissen, wo ich wieder anfangen soll.
Auch bei der Verfassung des Schweig-Romans hat sich Haschek auf keine umfangreichen Notizen gestützt. Nur ab und zu entfaltete er eine Landkarte. Besonders bei der Schilderung des Zugs Schweigs mit der Marschkompanie auf die russische Front zu.
An jenem Tag haben wir etwa 8 Quartblätter des Schweig geschrieben. Die beschriebenen Blätter wurden am Abend nach Prag zu dem Verleger Adolf Sinek geschickt, nur das letzte Quart ließen wir zu Hause. Manchmal blieb uns ein Papierblatt, auf dem nicht mehr als 1 oder 2 Zeilen des Schweig-Monologs waren, und Haschek konnte trotzdem flüssig und genau anknüpfen. Es kam vor, dass Haschek beim Diktieren auf einmal aufhörte und schallend zu lachen begann. Dies passierte üblicherweise, wenn er Schweig zu lange schwätzen bzw. Ballon zu fressen gab.
Nur einige Monate vor Hascheks Tod zog das Ehepaar Haschek aus dem Wirtshaus in Lipnice in sein eigenes Haus um. Die Arbeit am Schweig ging weiter, doch den Roman fertig zu schreiben gelang es nicht mehr.
Anfang Oktober 1922 zogen Jaroslav Haschek und seine Frau Schura in ihr neues, eigenes Haus. Sie nahmen ein Dienstmädchen auf, Resinka Spinarova, und begannen dort zu wirtschaften. Haschek hatte damals bereits Schwierigkeiten beim Laufen, er klagte über Rheumatismus, über schwere Beinschmerzen und ging nur selten aus. Er lebte zumeist in einem Zimmer neben der Küche und hatte keine Lust zum Schlafen nach oben in sein Schlafzimmer zu gehen. In diesem Haus versammelte sich fast jeden Abend eine illustre Gesellschaft. Er lud jeden ein, der ihm sympathisch war. Den Bürgermeister, den Schneider, Schuster, den Steiner, den Beamten, den Lehrer, Leute jeder politischen Überzeugung. Nur von Klerikalen hielt er sich fern.
Damals näherte sich jedoch bereits der Tod Jaroslav Hascheks. Er starb schließlich am 3. Januar 1923 in Lipnice und wurde auf dem dortigen Friedhof bestattet.
Marschируя у Гренавир, к новой броне наш потир, к вересаем блескай, байонеты блинкай, мудре очи плакай, мудре очи плакай.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Erinnerung an Jaroslav Haschek. Doch nicht nur das Zeugnis von Klement Stepanek war im Rundfunkarchiv zu finden. Abschließend hören Sie eine Leseprobe aus dem Roman »Die Abenteuer des braven Soldaten Schweig« in der Interpretation von Walter Taub.
Also, Sie haben uns den Ferdinand erschlagen,
sagte die Bedienerin zu Herrn Schweig, der vor Jahren den Militärdienst quittiert hatte, nachdem er von der militärärztlichen Kommission endgültig für blöd erklärt worden war und der sich nun durch den Verkauf von Hunden, hässlichen, schlechtrassigen Scheusälern ernährte, deren Stammbäume er fälschte. Neben dieser Beschäftigung war er vom Rheumatismus heimgesucht und rieb sich gerade die Knie mit dem Mittel Opodeldoc ein.
»Was für einen Ferdinand, Frau Miller?« fragte Schweig, ohne aufzuhören, sich die Knie zu massieren. »Ich kenne 2 Ferdinande. Einen, der ist Diener beim Drogisten Pruscher, der hat dort mal aus Versehen eine Flasche mit Haartinktur ausgetrunken. Und dann kenne ich noch den Ferdinand Kokoschka, der was den Hundedreck sammelt. Um beide ist kein Schad.
Aber Gnäher, den Herrn Thronfolger, den Erzherzog Ferdinand, noch den vom Schloss Konopischt, den dicken Frommen. Jesus Maria, das ist aber gelungen. Und wo ist ihm denn das passiert, dem Herrn Erzherzog? In Sarajevo haben sie ihn mit einem Revolver niedergeschossen, Knäher. Er ist dort mit seiner Erzherzogin im Automobil gefahren. Im Automobil? Naja, das schau her. So ein Herr kann sich das eben erlauben. Na also, Frau Müller, das ist doch sowas. Der Herr Erzherzog ruht schon in Gottes Schoß. Hat er sich lang geplagt?
Der Herr Erzherzog war gleich weg, ne Herr. Sie wissen ja, so ein Revolver ist kein Spaß. Unlängst hat auch ein Herr bei uns in Usle mit einem Revolver gespielt und hat die ganze Familie erschossen. Mitsamt dem Hausmeister, der nachschauen kommen ist, wer dort im dritten Stock schießt. Nur aber, Frau Miller, mancher Revolver geht nicht los und wenn Sie sich auf den Kopf stellen... Solche Systeme gibt's viel. Na ja, also, auf den Herrn Erzherzog haben sie sich gewiss was Besseres gekauft.
A se skočil jsem z koně dolu, udělal jsem jí poklonu, ona se na mě dívá.
Und das war's für heute. Aus Prag verabschieden sich von Ihnen
Katrin Sliva
und Markéta Maurová.
Und damit beenden wir dieses Programm. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Jitka Mátková. Auf Wiederhören.
Jede sedlák do mlejna, župajdy, župajda, čtyřma koňma vranejma, župajdy jada. Jede sedlák do mlejna, čtyřma koňma vranejma, župajdy a župajda, každá holka ráda.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás